Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Bei Folge 8 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, auch in dieser Woche noch Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Wir zeichnen heute auf am Mittwoch, den 29.05., weil Donnerstag schon wieder ein Feiertag ist und wir haben folgende Themen dabei.
Die Sylt-Debatte strapaziert den Rechtsstaat. Alle, wirklich alle reden darüber, wir natürlich auch.
Der Internationale Gerichtshof hat eine Anordnung zu Israels Operation in Rafah getroffen, aber welche?
Israel die Zweite. Müsste Benjamin Netanyahu wirklich verhaftet werden, wenn der ISTGH, also der Internationale Strafgerichtshof, die beantragten Haftbefehle erließe?
Wir diskutieren, ob der BGH gerade den Nagel-Tech-Markt zertrümmert.
Und wir diskutieren eine Bundesgerichtshofsentscheidung darüber, was passiert, wenn Minderjährige ein Haus geschenkt bekommen.
Und Deutschland gehen allmählich die Anwälte aus. Vielleicht auch eher die Anwältinnen. Wir sprechen über die neuen Zahlen der BRAG.
Der Aufreger der Woche.
Aufreger trifft es. Deutschland debattiert noch immer über Sylt. Was ist denn passiert, Pia?
Wir versuchen einmal kurz die Fakten zusammenzutragen. Es gibt das sogenannte Sylt-Video und das kam ausgerechnet am Tag des 75. Geburtstag des Grundgesetzes an die Öffentlichkeit, sage ich mal so, kursierte unverpixelt im Netz herum. Wohl an Pfingsten zeigt das Video eine Gruppe feiernder Menschen, so zwischen 20 und 30 Jahren, würde ich sagen, die zum Song L'amour toujours die Sätze Deutschland den Deutschen, Ausländer raussingen. Ein junger Mann wippt dabei mit dem rechten Arm und formt mit zwei Fingern einen Oberlippenbart. Das wird allgemein interpretiert als Hitlergruß.
Wie gelangt das Video denn an die Öffentlichkeit? Weiß man das inzwischen?
Also ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen rumgesucht. Ich glaube, man kann es nicht rekonstruieren. Laut Bild wurde es über eine Chatgruppe der Feiermeute verbreitet. Das ist natürlich ein Bild-Zitat. Tatsächlich scheint es aber keiner zu wissen, wo es eigentlich wirklich hergekommen ist. Und vor allem, ob es womöglich von einem der Beteiligten oder einer der Beteiligten gekommen ist.
Danach ging es ja erst richtig los.
Jo, falls es jemand nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat oder für den unwahrscheinlichen Fall davon nicht belästigt worden zu sein, danach brach ein richtiger Shitstorm los. Es gab sehr hübsche Namen für diese Gruppe, also Prosecco-Nazis, Aperol-Spritz-Nazis, da waren schöne Sachen dabei. Man kann aber wirklich sagen, dass die Schwarmintelligenz sich dann zum empörten Mob zusammengefunden hat. Ab Freitag ging es so richtig in den offiziellen Medien los, die zum Teil unverpixelt berichtet haben. Und das war nicht nur die Bild-Zeitung, sondern das war zum Beispiel auch der WDR. Im Internet identifizierten aber vor allem auch Nutzerinnen und Nutzer die abgebildeten Personen, zumindest mit Namen und Wohnorten. Die erste Beteiligte wurde schon am Freitag identifiziert. Da ging es um eine Assistentin der Influencerin Milena Kahl. Die hat nach diesem Shitstorm auf ihrem Profil eingeräumt, dass ganz vorn in dem Video diese Assistentin zu sehen sei, hat sich sofort distanziert von den Inhalten des Videos und bekannt gegeben, dass sie ihre Assistentin gekündigt habe. Die war übrigens auch für den Social Media Content zuständig. Danach wurden andere Beteiligte aus dem Video ebenfalls identifiziert mit Namen, Fotos und ihren Arbeitgebern. Die sind natürlich per LinkedIn schnell gefunden. Noch am Freitag soll es zwei weitere Kündigungen gegeben haben. Also zwei dieser Beteiligten an dem Video sollen noch am Freitag fristlos gekündigt worden sein, haben zwei Unternehmen mitgeteilt. Die Beteiligten haben sofort dann ihre Profile in den sozialen Medien gelöscht oder sie sind zumindest auf privat gestellt worden, sodass man nichts mehr sehen konnte. Und der Staatsschutz hat schon Ermittlungen aufgenommen. Die Betreiber des Ponyclubs, wo das Ganze passiert ist auf Sylt, haben sich auf Instagram zu Wort gemeldet, sich distanziert und allen Beteiligten direkt mal ein lebenslanges Hausverbot erteilt. Drunter machte man es offenbar nicht. Es gab Äußerungen aus der Politik. Olaf Scholz sagte, das sei alles ekelhaft. Nancy Faeser sagte, wer solche Parolen grölt, ist eine Schande für Deutschland. Und Armin Laschet sprach von reichen Kindern und davon, dass die doch jetzt schon genug gestraft seien. Ein Beteiligter hat sich dann, das war wohl offenbar der mit dem mutmaßlichen Hitlergruß, in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und hat sich entschuldigt. Das war alles Donnerstag und Freitag. Wir sind jetzt erst am Samstag. Am Samstag gab es ein weiteres Video vom Ponyclub, offenbar von einer Überwachungskamera aufgenommen, das den Vorfall an Pfingsten zeigen soll und so ein bisschen offenbar erklären soll, warum niemand was gemacht hat. Denn diese Frage ploppte sofort auch auf. Warum hat denn eigentlich keiner von den Clubbetreibern da irgendwas getan? Wieso hat keiner der Umstehenden der Polizei informiert? Man sieht auf dem Video von ganz weit oben gefilmt, dass diese Gruppe da offenbar ganz am Rand stand und auch hinter so einer Art Säule. Der Club teilte dann auch mit Strafanzeige erstattet zu haben. Der DJ dieses Songs, Gigi D'Agostino, hat sich auch am Samstag zu Wort gemeldet und darauf hingewiesen, dass das Lied ein Liebeslied ist. Er ist empört, dass es so missbraucht wird. Und mehrere Medienberichte lassen mittlerweile darauf schließen, dass es in den ganzen Folgetagen Nachahmereffekte gegeben hat. Ausfälle aller Orten haben wohl stattgefunden, ebenfalls zu diesem Lied. Das dürfte dazu geführt haben, dass auch noch am Samstag L'Amour Toujours auf dem Oktoberfest verboten wurde, wegen der rechtsradikalen Konnotation. Und am Dienstag hat es noch die Information gegeben, dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, wo die Assistentin der Influencerin studiert, mitgeteilt hat, dass ihr gegenüber, also gegenüber dieser Assistentin, ein zweimonatiges Hausverbot verhängt zu haben. Und es wird wohl geprüft, ob man die Frau exmatrikulieren kann.
Die Frau hatte sich ja auch nochmal geäußert. Jedenfalls wird ihr ein Screenshot zugeschrieben, wo sie sagte, da wurde ein Meme nachgetanzt. Und tatsächlich ist das ja ein Meme in rechtsradikalen Kreisen, wo man eben dieses Lied nimmt und dann auf TikTok und anderen Videoplattformen dazu diese Parole grölt. Das ist für die rechtliche Bewertung natürlich ja eventuell zumindest relevant und sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen.
Und das ist wohl auch nicht ganz neu, ne? Also dieses Meme gibt es ja irgendwie schon länger und das heißt dann irgendwie die verbotene Version, ja. Nennen die das, habe ich irgendwo gelesen.
Ja. Man darf ja nichts mehr sagen in Deutschland. So,
richtig.
Apropos darf man nichts mehr sagen in Deutschland, gehen wir mal in die rechtliche Bewertung rein und fangen wir ganz vorne an. Also die Betreiber der Bar haben ja auch Strafanzeige gestellt. Das muss man jetzt nicht als juristisches Präjudiz, glaube ich, werten, sondern die wollen natürlich vor allen Dingen maximalen Abstand zu ihren Ex-Gästen herstellen. Aber was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Fangen wir mal mit dem Ausländer raus an. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das jemand brüllt. Und lassen wir kurz auch mal außer Acht, ob das jetzt ein Meme ist, irgendwie ironisch oder was weiß ich was. Erst einmal kann man sagen, Ausländer raus für sich genommen ist wohl eher nicht strafbar. BGH hat das schon 1984 entschieden. Was ja überhaupt im Raum stünde, wäre eine Volksverhetzung, ne, § 130 StGB. Danach ist es strafbar, zum Hass aufzustacheln, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen aufzufordern. Und man kann natürlich sagen, Ausländer raus, klingt ja ein bisschen, als müsste man die jetzt alle gewaltsam rausschmeißen. Das lässt sich auch, also hier in Deutschland lebende Ausländer, lässt sich auch unter Teile der Bevölkerung subsumieren. Das ist ein Tatbestandsmerkmal von 130. Das ist also erstmal nicht problematisch. Der BGH hat allerdings 1984 noch gesagt, Parolen wie Juden raus, Ausländer raus, Türken raus enthalten nach ihrem Wortlaut keine Aufforderung an andere, gegen die genannte Personengruppe bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Es kann ja auch sein, dass man sich einfach nur wünscht, dass die bitte freiwillig gehen sollen. 10 Jahre später hat das OLG Hamm dazu eine Entscheidung getroffen. Da war die Lage ein bisschen anders. Da haben 25 bis 30 Personen das gebrüllt und das hatte auch noch so einen rechtsextremen Kontext. Und da wiederum hat das OLG Hamm gesagt, das sei schon dazu in der Lage, jetzt das Vertrauen der Bevölkerungsgruppe in die Rechtssicherheit zu erschüttern und so weiter. Und da wurde es also als tatbestandsgemäß bewertet.
Also die haben wegen Volksverhetzung verurteilt?
Genau. Mhm. 6 Jahre später wiederum hat das Bundesverfassungsgericht über ein Plakat geurteilt. Das hieß Aktion Ausländerrückführung. Geurteilt bitte nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, es ist ein Beschluss. Und hat gesagt, der Umfang und die Mittel, ob nun beispielsweise Anreiz oder Zwang, seien nicht benannt worden. Das heißt, Ausländerrückführung wiederum könnte ja auch heißen, die sollen einfach gehen oder auf zivile Art irgendwie aus Deutschland rausgebracht werden und so weiter. Könnte man also nicht als Volksverhetzung sehen. Sprich, unterm Strich, ist ein bisschen auf der Kante. Wenn jetzt da also so ein paar Söldödel Ausländer raus singen zu Gigi D'Agostino, ist das jetzt verbunden mit der Ankündigung von Zwang oder ist das jetzt, soll das rechtsstaatswidrige Mittel sein, mit denen dann Ausländer raus befördert werden? Wohl eher nicht.
Kann sich das denn ändern, dadurch, dass es ja immer kombiniert wird mit Deutschland den Deutschen?
Ja, der Kontext wäre, wenn man sich sehr gut in Geschichte auskennt, auch gerade wenn man sehr jung ist, die NPD-Parole aus den 90er Jahren, Deutschland hin, Deutschen, Ausländer raus. Ob das jetzt da jeder wusste, ist schon mal fraglich. Das heißt, da kommen wir dann in gewisse Vorsatzproblematiken. Aber natürlich wird dieser Zusammenhang mit Rechtsradikalismus verstärkt. Ob das dann aber dazu ausreicht, dass das eben diese Hürden nimmt, dass man eben damit auch einen rechtsstaatswidrigen Rauswurf von Ausländern meint, weiß ich nicht. Ich würde aus dem Bauch aus jetzt sagen, das wird eher eng werden.
Das war die Parole. Jetzt gibt's ja noch den Hitlergruß, der vielleicht keiner ist. Das heißt, diesen Typen, der quasi zum Takt der Musik mit dem rechten Arm winkt und mit der linken Hand die so 2 Finger über die Oberlippe legt, was möglicherweise ein angedeutetes Hitlerbärtchen sein könnte. Ist das ein Hitlergruß und ist das strafbar?
Genau, ob es ein Hitlergruß ist oder nicht, das kann sich jeder selbst angucken. Und davon wird dann abhängen, ob es tatsächlich überhaupt in die Strafbarkeit reichen kann. Aber man kann sich natürlich überlegen, ob denn das Gesamtbild sozusagen dieses Hitler-Nachmachen auch schon ausreicht. Und Hitler zu zeigen an sich, also wenn man jetzt ein Porträt irgendwo hinhängt, das kann strafbar sein. Das ist ein Kennzeichen im Sinne von 86a Absatz 1 Nummer 1 StGB, also ein Kennzeichen einer verbotenen verfassungswidrigen Organisation. Und das wird damit argumentiert, dass der NS-Staat ja nun komplett um solche Hitler-Porträts kreiste. Und das greift dann also in diese Tabuisierungsfunktion des 86a ein. Und deswegen möchte man das nicht. Jetzt gibt es diese Überlegung, man könnte ja sagen, ja, aber er will doch jetzt vielleicht nicht propagandistisch sozusagen Hitler verehren und sowas. Da muss man sich vor Augen halten, wie streng dieses kommunikative Tabu ist. Da gibt es einen Bundesverfassungsgerichtsbeschluss von 2006 zu Ruhm und Ehre der Waffen-SS, wo ein bisschen was dazu drinsteht. Und eben sinngemäß gesagt wird, man muss diese Organisation nicht irgendwie bejubeln und als Organisation sozusagen feiern, sondern es reicht aus, wenn man das verbotene Kennzeichen zeigt. Was nicht mehr ausreicht, ist, wenn man sozusagen sich kritisch damit auseinandersetzt. Das sind Fälle, die kennen wir auch. Und zur Abgrenzung, es gibt noch ein Landgerichtsurteil von Nürnberg-Fürth, da hatte eine Corona-Protestlerin oder Protestler, ich weiß gar nicht mehr, ob es Mann oder Frau war, ein Hitlerbild gepostet, um das mit Merkel zu vergleichen. So, und da hat nämlich dieses kommunikative Tabu tatsächlich gegriffen. Und dann kriege ich mir immer gesagt, das muss nicht jetzt Glorifizierung der Organisation sein. Es reicht, es zu zeigen. Insofern könnte es ein bisschen eng werden. Ich glaube, hier würde sich das strafrechtliche, die strafrechtliche Bewertung vor allen Dingen daran entzünden, ob denn hier jetzt wirklich Hitler dann damit repräsentiert wird, wenn man sich zwei Finger unter die Nase hält, und ob das Ganze ein Hitlergruß ist. Also auch hier schon wieder, ich würde sagen, das wird ganz schön eng.
Also insgesamt meinst du wenig Anhaltspunkte für irgendwie eine tatsächliche Strafbarkeit. Die Staatsanwaltschaft in Flensburg, der Staatsschutz sogar, ermittelt aber ja, ne?
Ja, die haben argumentiert, und das fand ich, sagen wir mal, interessant, Deutschland den Deutschen und Ausländer raus sei strafbewehrt, Zitat, schon mit Blick auf das jüngste Urteil gegen Höcke. Und das ist natürlich ganz spannend, denn Höcke hat ja nicht Deutschland den Deutschen und Ausländer rausgesagt, sondern Höcke hat ja alles für Deutschland gesagt, also eine SA-Parole. Ob das jetzt dazu führt, dass man dann hier den Kontext herstellt, ich weiß nicht. Man muss vielleicht Staatsanwalt sein, um das so zu sehen. Da bin ich ja doch dann meist auf der liberaleren Seite, was natürlich nicht mit Sympathien für diese Leute verbunden ist.
Jetzt, und darüber haben sich ja, glaube ich, schon alle Gedanken gemacht, haben wir uns gefragt, was haben diese jungen Menschen getan? Haben die sich strafbar gemacht? Mindestens genauso wichtig ist mir aber, dass wir hier heute auch darstellen wollen, wie mit diesem Video in der Öffentlichkeit, in den Medien und durch die Arbeitgeber umgegangen worden ist und was danach geschah. Daher auch unsere ausführliche Sachverhaltsschilderung vorhin. Und wir haben uns jetzt erstmal noch angeschaut, wie die Medien und auch Privatleute die Partygäste danach behandelt haben. Konkret, die haben unverpixelt dieses Video weitergeleitet, geteilt und sie haben ja sogar am Ende die Namen gedoxt.
Genau, doxen ist vielleicht richtige Begriff, wenn es nach einem der Juristen geht, die man jetzt dieser Tage lesen kann. Also es wurden tatsächlich die Namen direkt gesucht. Also Jan Böhmermann hatte gepostet, wer und wo sind diese Leute. Das heißt, da hat schon eine gewisse Detektivarbeit stattgefunden, um es mal möglichst neutral zu sagen. Bei den Verpixelungen gab es Medien, die haben es gemacht, es gab Medien, die haben es nicht gemacht. Hier ist die entscheidende Norm, damit ihr als Juristinnen und Juristen sprechfähig seid, das Kunsturhebergesetz, Paragraph 23 1 Nummer 1. Da könnte man sich überlegen, ob das ein zeitgeschichtliches Ereignis ist, das also jetzt von dem grundsätzlichen Recht am eigenen Bild eine Ausnahme macht. Da gibt es aber eine Rückausnahme in 23 2, wenn nämlich berechtigte Interessen des Betroffenen irgendwie berührt werden, was hier natürlich zum Beispiel Resozialisierung, Jobsuche etc. sein könnte. Da gibt es jetzt unterschiedliche Stimmen auf dem Markt und es sind auch so ein bisschen die Fronten immer erkennbar. Also beim Presse- und Äußerungsrecht hat man natürlich Anwälte, die dann eher streng sind, andere, die sind eher liberal. Felix Damm hat zum Beispiel noch einen anderen Aspekt ins Feld geführt. Der hat ausgeführt, dass das Doxing sein könnte. Es gibt eine neue Norm im Strafgesetzbuch, 126a. Die wurde 2021 eingeführt. Man könnte sagen, ironischerweise als Maßnahme gegen Rechtsextremismus, nämlich Feindeslisten und auch im Nachgang zur Ermordung von Walter Lübcke, und sollte dazu führen, dass nicht Daten in die Welt gelangen, die dann dazu führen können, dass es zu Straftaten gegen die Gedoxten, also gegen die Leute, die deren Daten veröffentlicht werden, verübt werden. Kann man so sehen. Lukas Brost hat in der LTO zum Beispiel gesagt, den Hitlergruß, den könne man wohl unverpixelt darstellen, alle anderen aber nicht. Man kann da also durchaus differenzieren. Auch hier ist also ziemlich viel offen, man kann wohl ziemlich viel vertreten. Es gibt aber Zweifel und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht das Fazit, was ich unter diesen Abschnitt setzen würde. Es gibt juristisch gesehen sehr viel mehr Zweifel als die, sagen wir mal, rechtschaffene Empörung da draußen vermuten lässt.
Ich finde schon auch, dass man sich hier fragen kann, ob das ein zeitgeschichtliches Ereignis ist, ehrlich gesagt. Also ich meine, am Ende, und ich möchte das überhaupt nicht bagatellisieren, auf gar keinen Fall, dieses Video ist ekelhaft, was die da machen, ist total gruselig und ich hoffe, die werden einem staatlichen Gericht zugeführt. Aber am Ende sind das ein paar junge Leute, die ein rassistisches Lied grölen. Mehr ist nicht passiert. Und ich glaube, die Empörungswelle, die jetzt durchs Land schwappt, die resultiert durchaus auch daran, dass das offensichtlich sehr wohl situierte Menschen sind und dass man wahlweise überrascht ist, dass Rassismus nicht nur bei armen Menschen im Osten existiert. Oder vielleicht auch, dass es sozusagen in Hamburger wohlsituierten Vierteln so etwas auch gibt. Ich weiß nicht, ob das ernsthaft reicht, um ein zeitgeschichtliches Ereignis daraus zu machen, das dazu berechtigen würde, Menschen unverpixelt und danach sogar mit Namensnennung im Internet an den Pranger zu stellen.
Ja, als sozusagen Journalist könnte man immer noch dagegen argumentieren und sagen, ja, schaut euch doch die Empörung an, schaut euch doch an, wie zigtausende Menschen, hunderttausende auf den Straßen waren, als diese Pseudo-Wannsee-Konferenz, wie sie ja teilweise genannt wurde, stattgefunden hat. Insofern, da kann man sich jetzt auch sehr triftig drüber streiten. Was ich mich frage ist, ob tatsächlich einer von denen die Chuspe hat, da jetzt presserechtlich sozusagen vorzugehen und auf Entschädigung zu klagen oder auf Unterlassung oder sonst etwas, denn damit würde man sich natürlich jetzt noch ein bisschen weiter exponieren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das passieren wird, aber ja, rechtlich zumindest interessant, ja.
Es gibt auch tatsächlich Äußerungen von Anwälten, Presserechtlern, bekannten Presserechtlern in sozialen Netzwerken, die meines Erachtens darauf hindeuten, dass es da Mandatierungen geben könnte. Das ist aber wirklich nur eine Vermutung meinerseits. Aber wir kommen vielleicht mal noch zur nächsten Frage, nämlich zum Arbeitsrecht. Wir haben es schon gesagt, nicht nur die Influencerin Milena Kahl, sondern auch andere Unternehmen haben direkt nach Veröffentlichung, nach Bekanntwerden dieser Videos, Kündigungen ausgesprochen an die Protagonisten und Protagonistinnen dieser Videos. Das waren eine Werbeagentur und ein Berliner Unternehmen, eine Beratungsagentur für Cloud-Lösungen. Die haben alle gesagt, ja, das sind Mitarbeitende von uns. Das war ja dann auch relativ schnell raus im Internet und haben offensichtlich sogar außerordentliche Kündigungen ausgesprochen. Sind jetzt bestimmt Reaktionen, die man erstmal verstehen kann. Für die Unternehmen geht's um Diversity, um Werte, für die die stehen wollen. Und natürlich vor allem für international aufgestellte Unternehmen ist das wenig hilfreich, wenn die so in der Öffentlichkeit irgendwie stehen würden. Der öffentliche Druck war auch enorm und da kann eine Reputation eines Unternehmens natürlich auf dem Spiel stehen oder zumindest massiv leiden. Das Ganze würde sich richten, ob das jetzt nur eine ordentliche oder eine außerordentliche Kündigung ist, nach den Regeln der verhaltensbedingten Kündigung. Da braucht man normalerweise erstmal eine Abmahnung. Das weiß irgendwie jeder, der auch nur ein Semester Jura studiert hat. Die dürfte aber hier tatsächlich kein Thema sein, weil das Verhalten wirklich schon krass ist und zumindest an der Strafbarkeit schrammt. Das haben wir dargestellt. Man bräuchte eben eine schuldhafte Verletzung einer vertraglichen Haupt- oder Nebenpflicht. Und da hakt so ein bisschen, denn wir haben hier natürlich ein Verhalten eigentlich im reinen Privatbereich, mit dem der Arbeitgeber überhaupt mal nichts zu tun hat. Das heißt im Arbeitsrecht immer so schön irgendwie, das endet am Werkstor. Es gibt keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis. Selbst dann, wenn es um eine Straftat gehen sollte, kann nicht ein Arbeitgeber einfach kündigen, weil eine Arbeitnehmerin irgendeine Straftat begangen hat. Sondern wir bräuchten eben diesen Bezug zum Arbeitsverhältnis. Den haben wir ad hoc nicht. Die tragen keine Uniformen, keine Dienstkleidung. Die sind nicht irgendwie als Mitarbeitende bestimmter Unternehmen erkennbar. Sie haben schon mal gar nicht für ihre Unternehmen gesprochen. Das Video, das müssen wir jetzt unterstellen, da ist nicht klar, wie das öffentlich geworden ist. Es wäre natürlich völlig anders, wenn sich im Nachhinein rausstellen würde, dass einer dieser Menschen das Video zum Beispiel auf seinem LinkedIn-Profil gepostet hat, wo also erkennbar ist, wo der Mensch arbeitet. Dann wäre das völlig anders und das würde wahrscheinlich einen Bezug zum Arbeitsverhältnis herstellen. Das tut's aber nicht. Das LAG Niedersachsen hat vor ein paar Jahren die Kündigungen von Mitarbeitern eines Automobilkonzerns als unwirksam angesehen, die in ihrer Freizeit beim Feiern in irgendeinem Club auf Mallorca die Reichskriegsflagge gezeigt hatten, eben mit diesem Argument, es gibt keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis. Alexander Bissels, ein relativ bekannter Arbeitsrechtler von CMS, hat in der FAZ so ein bisschen angedeutet, na ja, die Arbeitgeber der Betroffenen wären ja recht schnell bekannt geworden. Nachgelagert konnte man einen Bezug herstellen, auch weil in den LinkedIn-Profilen Arbeitgeber aufgeführt wurden. Das halte ich für ein etwas merkwürdiges Argument, weil das kann ja irgendwie nicht reichen. Ansonsten würde es ja immer reichen, um einen Bezug zum Arbeitsverhältnis herzustellen, dass irgendwer rausfindet, wo ich arbeite und dann sagt LinkedIn eben sofort sozusagen, hier, das ist mein Arbeitgeber. Da finde ich schon spannend, ob sich da nicht mal irgendwann die Rechtsprechung ein bisschen verändern muss, denn sobald man heutzutage weiß, wer jemand ist, weiß man im Zweifel auch, wo der arbeitet. Und zwar spätestens seit es LinkedIn gibt. Das heißt, dann könnte man eigentlich dieses Erfordernis des Bezugs zum Arbeitsverhältnis komplett abschaffen. Eine Möglichkeit, darauf weisen auch alle Arbeitsrechtler hin, die sich jetzt schon so geäußert haben, und das sind sehr, sehr viele, ist, dass sich aus der Art des Jobs oder der Tätigkeit ein Bezug zum Arbeitsverhältnis ergibt. Und zwar entweder zum Beispiel bei höheren Beamtenjobs, das wirkt so ein bisschen aus ins Privatleben, da sind die Anforderungen dann höher, aber auch zum Beispiel bei CEOs oder sehr herausgehobenen Positionen in Unternehmen, quasi also Leuten, die man kennt und die für ein Unternehmen stehen, auch in der Öffentlichkeit, da kann es anders sein. Und das ist halt in diesem Fall relevant, wenn es um Pressesprecher geht oder auch Mitarbeitende aus Social Media Abteilungen eines Unternehmens. Da sind jetzt mehrere Arbeitsrechtler sich tatsächlich ein. Wer in der Presseabteilung arbeitet oder im Social-Media-Bereich, dessen Aufgabe ist es ja gerade, die Werte des Unternehmens nach außen zu vertreten. Und diese Menschen wurden hier wissentlich gefilmt. Sie mussten also auch damit rechnen, dass das Video viral gehen würde. Ob das reicht, dass man irgendwie in einer Werbeagentur arbeitet, egal in welcher Funktion, wie das wiederum Alexander Bissel so ein bisschen in der FAZ angedeutet hat, halte ich jetzt für etwas zweifelhaft. Denn dann hätte kein Mitarbeitender irgendeiner Werbeagentur mehr die Möglichkeit, irgendetwas ohne Bezug zu seinem Arbeitsverhältnis zu tun. Insgesamt jedenfalls kann man, glaube ich, sagen, dass wer im Kommunikationsbereich arbeitet oder da eine herausragende Position hat, der ist da gefährdeter. Und unsere Mitarbeiterin, der Influencerin, also diese Studentin, die da Assistenz gemacht hat, die könnte wohl dann tatsächlich gekündigt werden.
Ja, auch ganz interessant, wenn man sich vor Augen hält, dass viele Unternehmen sich ja wünschen, dass die gesamte Belegschaft influenzend auf LinkedIn und Co. herumturnt und sagt, wie großartig das Unternehmen ist.
Das ist halt die Kehrseite.
Ja, aber dann greift eben auch das Kündigungsrecht schneller. Naja.
Also. Genau, es gab tatsächlich noch eine Anwältin, die ich gefunden habe, das fand ich noch ganz interessant. Bei Spiegel Online packen wir euch auch in die Shownotes. Rechtsanwältin Nicole Mutschke, die ist wohl selbst auch Influencerin. Und die hat überlegt, ob man nicht vielleicht die Grundsätze der Druckkündigung anwenden könnte. Also das ist eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung, wenn der Arbeitgeber von Dritten durch Androhung von Nachteilen dazu veranlasst wird, sozusagen Mitarbeitende zu kündigen. Diese Dritten sind meistens andere Kollegen, also aus der Belegschaft, aber auch zum Beispiel Auftraggeber oder Kunden. Und da könnte man sich jetzt eben schon fragen, kann die Öffentlichkeit dann so ein Dritter sein, auf dessen Druck hin der Arbeitgeber eine Entlassung aussprechen müsste? Das ist jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen, finde ich, weil die Öffentlichkeit natürlich alles potenzielle Kundinnen und Kunden sind. Gerade wenn wir von so großen Unternehmen sprechen, wie das zum Teil der Fall ist, also Deutsche Bank und so weiter, um die geht's ja hier auch. Ich finde diesen Ansatz relativ schwierig, denn dann könnte halt jede Empörungswelle in der Öffentlichkeit ausreichen. Und diese Druckkündigung ist ohnehin relativ umstritten. Unumstritten ist aber, dass man sich erstmal vor seinen Arbeitnehmer stellen müsste als Unternehmen oder seine Arbeitnehmerin und versuchen müsste, die Mitarbeitende zu schützen gegen den Druck von außen. Und ich glaube, das kann man relativ schnell sagen. Das hat hier jedenfalls keiner versucht. Also ich würde schon sagen, relativ klar herrschende Meinung nach diesem Vorfall. Also Michael Furoth in der SZ, im Manager-Magazin hat sich Klaus-Stefan Hohenstedt von Freshfields geäußert. Es gibt ganz viele Anwaltsposts in sozialen Medien, dass die Kommunikationsassistentin der Influencerin vermutlich wenig Chancen hätte mit einer Kündigungsschutzklage. Bei den anderen, wenn die jetzt nicht auch sich alle als Öffentlichkeitsmitarbeitende herausstellen, dürfte das eher enger sein und das Kündigungsschutzgesetz dürfte die da schützen vor so unwirksamen Kündigungen.
Dann gab es ja noch diese Meldung, dass die HAW die, ich sag mal, Protagonistin aus dem Video exmatrikulieren möchte und Hausverbot erteilt hat. Kannst du dazu irgendwie noch was sagen?
Zu der Frage gibt es bisher eher wenige Stimmen. Zur Exmatrikulation sind sich, glaube ich, tatsächlich alle, die man so ad hoc finden kann, einig, dass das so einfach nicht werden würde. Es gibt eben ja auch sozusagen einen Anspruch der Studentin, die halt steht in einem Rechtsverhältnis zu dieser Hochschule. Da verlinken wir gerne in den Shownotes einen Artikel von spiegel.de. Die haben gesprochen mit Rechtsanwältin Sibylle Schwarz, einer Schul- und Hochschulrechtlerin, die ich sehr gern empfehle. Das ist nämlich auch eine ständige Autorin unserer Back-Community und die sagt sehr eindeutig, deutlich Exmatrikulation. Das wird nichts. Damit ist sie offenbar auch nicht alleine. Auch am Hausverbot gibt es schon massive Zweifel. Da ist so ein bisschen der Tenor, naja, das Hausverbot kann man so präventiv nicht einfach aussprechen oder halt irgendwie, man würde sie quasi dafür bestrafen, dass sie außer universitär etwas getan hat. Da gibt es schon ebenfalls massive Zweifel dran von mehreren Anwältinnen und Anwälten. Packen wir euch auch in die Shownotes.
Die große, weite Welt.
Wir gehen jetzt mal wieder ins Ausland zu vielleicht noch etwas wichtigeren Themen. Keine Woche ohne Israel und das Völkerrecht. Jetzt hat der IGH die Rafah-Offensive verboten, aber Israel hält sich nicht daran. So sieht das jedenfalls in vielen Schlagzeilen der vergangenen Tage aus. Was ist genau passiert, Henrik?
Ja, so haben tatsächlich viele berichtet. Tagesschau, um eine herauszugreifen, schrieb, IGH fordert sofortigen Stopp von Rafah-Offensive. Tatsächlich ist der Wortlaut dieses IGH-Beschlusses aber zumindest ambivalent. Die Entscheidung, PDF packen wir euch in die Shownotes, er ging auf einen erneuten Eilantrag von Südafrika, hatten wir ja auch schon mal das Thema, nach Ankündigung der Rafah-Offensive. Und zwar sollte eine vorsorgliche Maßnahme getroffen werden, so nennt man beim IGH ja praktisch eine einstweilige Verfügung. Und diese einstweilige Verfügung erging auch, aber nicht ganz so, wie Südafrika sich das gewünscht hat. Ich zitiere es jetzt mal kurz auf Englisch. Also, das richtet sich an Israel und es sollte immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah Governorate, which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. Also,
da steht also gerade nicht nur, stopp mal die Offensive und alles in Rafah.
Genau, es steht, stopp die Offensive und andere Aktionen Rafah, die Palästinenser als Gruppe vernichten könnten, ganz oder teilweise. Wer jetzt ein bisschen mitgehört hat bei uns, weiß, das ist Genozid. Ja, also da geht's um Gruppenvernichtung, ganz oder teilweise. Und das ist das Problem. Ich mache manchmal oder habe früher vor allen Dingen so viele so Jurasprache-Geschichten gemacht. Und da habe ich immer versucht, den Leuten auszutreiben, ergänzende Relativsätze zu benutzen. Also zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht, das seinen Sitz in Karlsruhe hat. Das ist Unsinn, weil es gibt nur das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das ist also nicht so, gib mir mal das Buch, das den zerknitterten Umschlag hat, aber nicht das mit dem heilen Umschlag. Ja, also das ist die Differenzierung. Wenn man sowas also macht, dann ergeben sich zwei Bedeutungsebenen. Entweder man sagt, hier darf gar nichts mehr gemacht werden, weil das kommt ja dann zum Völkermord. Oder man sagt, ihr dürft nur das nicht mehr machen, was zum Völkermord führt. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Und können wir denn jetzt rauslesen, was der IGH gemeint oder gewollt hat?
Ja, nicht so richtig. Also der IGH, das kann man wohl vermuten, wird diese Ambivalenz durchaus erkannt haben und sie auch genutzt haben. So sieht es jedenfalls ungefähr auch Professor Dr. Christian Tomuscher, das ist ein Emeritus von der HU und ein sehr bekannter Völkerrechtler. Der hat bei euch bei Werk aktuell geschrieben, dem südafrikanischen Antrag zu bestimmen, dass Israel seine Militärkräfte sofort zurückziehen und seine Offensive zu beenden habe, hat der IGH damit nicht vollständig entsprochen. So, jetzt kann man sich mal fragen, woher kommt denn diese Beschränkung auf das, was jetzt Völkermord verursachen könnte? Denn wir haben ja immerhin auch in der letzten Woche, war es glaube ich, darüber gesprochen, dass auch Kriegsrecht für Kriegsvölkerrecht in Rede steht. Unsere Hörer werden sich vielleicht auch erinnern, dass in diesem Fall zwischen Südafrika und Israel es aber nur um die Völkermordkonvention geht, weil diese beiden Staaten sich nur in Bezug auf die Völkermordkonvention dem IGH unterworfen haben. Deswegen kann der IGH nicht mal eben auch über Kriegsvölkerrecht entscheiden, denn das war der Fall bei Nicaragua, Deutschland, da ging das. Das sind also diese Unterschiede. IGH entscheidet also grundsätzlich erstmal nur darüber, was man ihm auch da reicht. So, wenn jetzt nur die Völkermordkonvention anwendbar ist, dann muss man natürlich so eine Idee, einen Antrag, hört auf mit einer Fachoffensive, irgendwie an die Völkermordkonvention dranklemmen. Und das geht dann eben nur über diese höhere Schwelle. Und deswegen hat der IGH sich darauf berufen und das darauf beschränkt, Fachoffensive nein. Soweit oder weil, das ist jetzt Interpretationsfrage, das dann zu Völkermord führen könnte. Wenn man der israelfreundlichen Auslegung folgt, müsste man dann für ein Verbot militärischer Aktionen erst einmal nachweisen, dass die denn dann auch gegen die Völkermordkonvention verstoßen. Der Ad-Hoc-Richter, ihr erinnert euch, das ist der, den dann der Staat selbst dann bestimmt, der hat das natürlich auch so gesehen.
Also der israelische Richter.
Die israelische Richter, genau, der hatte, beziehungsweise der von Israel bestimmte Richter hatte dann gesagt, das sei die richtige Interpretation gewesen. Naja. Der IGH hat dann noch, das wollen wir euch nicht vorenthalten, etwas weiteres bestimmt, nämlich dass Organe der Vereinten Nationen Zugang zum Gazastreifen haben sollten. Und das, da zitiere ich wieder Tomuschat, sei wirklich ziemlich an der Grenze dessen, was er entscheiden könnte. Denn ja, das kann man vielleicht irgendwie aus der allgemeinen Multilateralität des Völkerrechts herauslesen. Aber es wird schwierig, das jetzt mit der Völkermordkonvention in Verbindung zu bringen. Also auch hier wieder alles irgendwie ein bisschen schwierig. Wie immer eigentlich, wenn es um Israel und Völkerrecht geht, oder?
Wahnsinnsüberleitung, Hendrik, denn wir bleiben tatsächlich auch noch für einen Moment bei Israel und Völkerrecht, denn wir haben ja noch den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls aus der vergangenen Woche, über den wir ausführlich in Folge 7 gesprochen haben. Seitdem gab es natürlich politische Diskussionen darüber, ob Benjamin Netanyahu tatsächlich ausgeliefert werden müsste, wenn er jetzt zum Beispiel deutschen Boden beträte. Es gab aber eigentlich noch nicht so richtig juristische Diskussionen. Jetzt aber ist plötzlich die Frage aufgekommen, ob Deutschland juristisch verpflichtet wäre, den Haftbefehl auch wirklich umzusetzen. Und darüber spreche ich jetzt einmal mit Maximilian Amos, meinem Kollegen. Hey Max.
Ja, hallo Pia.
Woher kommt das jetzt?
Ja, genau, das ist jetzt ein bisschen Fahrt in die juristische Diskussion auf einmal gekommen. Und zwar hauptsächlich dadurch, dass diese Woche ein Artikel erschienen ist in der FAZ. Mittwoch war es von Matthias Frier, das ist ein Staatsrechtler von der EBS-Uni in Wiesbaden. Und der Artikel war groß überschrieben mit Deutschland dürfte Netanyahu nicht ausliefern. Das haben wir natürlich alle gelesen in der Redaktion und ich glaube, wir waren alle erstmal so ein bisschen erstaunt über diese These und haben uns dann gefragt, ach so, ist das wirklich so? Deswegen habe ich gedacht, ich spreche einfach mal mit zweien, die das auch ein bisschen unterschiedlich sehen. Das habe ich diese Woche getan und zwar einmal zunächst mit Professor Stefanie Bock, die lehrt internationales Strafrecht an der Uni Marburg. Herzlich willkommen, Frau Professorin Stefanie Bock bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Der ISTGH-Chefankläger Karim Khan hat einen Haftbefehl gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu beantragt. Neben einiger politischer Aufregung, die das ausgelöst hat, ist natürlich auch eine rechtliche Diskussion entbrannt, ob jetzt hierzulande spezifisch die Bundesrepublik Deutschland einen solchen Haftbefehl umsetzen müsste. In der FAZ ist dazu heute, wir zeichnen auf, am Mittwoch ein Artikel erschienen, der sich explizit dagegen ausspricht und hierfür unter anderem die absolute Immunität von Staatsoberhäuptern annimmt. Jetzt ist das ISTGH-Statut ja kein allgemeingültiges Recht und Israel auch kein Vertragsstaat. Da stellt sich die Frage, dürfte bzw. müsste denn Deutschland nun Netanyahu verhaften, wenn dieser Haftbefehl erginge?
Diese Frage ist in der Tat umstritten. Seit den Nürnberger Prozessen, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges geführt worden sind, ist allgemein anerkannt, dass die Immunität auch von Staatsoberhäuptern vor internationalen Tribunalen unbeachtlich ist. Dieser Gedanke findet sich auch in Artikel 27 ISTGH-Statut wieder. Und insoweit wird man davon ausgehen können, dass diese Unbeachtlichkeit von Immunitäten dem Völkergewohnheitsrecht entspricht und damit auch für Angehörige von Staaten gilt, die das ISTGH-Statut nicht ratifiziert haben. Das heißt, auf internationaler Ebene wird die absolute Immunität von Netanyahu unbeachtlich sein.
Okay, das heißt, wir haben ein Völkergewohnheitsrecht, sagen Sie, was es erlaubt, auch Staatsoberhäupter von Staaten zur Verantwortung zu ziehen, die nicht selber Vertragsstaat des ISTGH sind. Jetzt war ein Einwand gegen solches Völkergewohnheitsrecht, das haben wir ja noch nie gemacht. Das ist ja noch nie passiert. Es ist ja noch kein amtierendes Staatsoberhaupt zur Strafverfolgung ausgeliefert worden. Gibt es da keinen Präzedenzfall? Und wenn nein, ändert das etwas an der Bewertung?
Es gibt da in der Tat keinen Präzedenzfall. Da ist nämlich die Frage, inwieweit schlägt diese Unbeachtlichkeit von Immunitäten auf internationaler Ebene auf die nationale Ebene durch. Der Internationale Strafgerichtshof kann die von ihm per Haftbefehl gesuchten Personen nicht selbst festnehmen. Es muss dazu auf nationale Behörden zugreifen. Und Nationalstaaten sind zur Achtung von Immunitäten verpflichtet, bei absoluten Immunitäten sogar selbst dann, wenn völkerrechtliche Verbrechen im Raum stehen. Das heißt, wir haben einen Widerspruch zwischen der internationalen Ebene und der nationalen ausführenden Ebene. Das findet sich auch im ISTGH-Statut wieder. Da sagt Artikel 98, dass der Internationale Strafgerichtshof keine Rechtshilfeersuchung stellen darf. Also zum Beispiel nicht um Festnahme bestimmter Personen ersuchen darf, wenn das von dem ersuchten Staat verlangen würde, die Regeln zur Staatenimmunität zu missachten. Allerdings hat sich die Berufungskammer des ISTGH bereits mehrfach dafür ausgesprochen, dass man den Artikel 98 so nicht verstehen würde und dass die Unbeachtlichkeit von Immunitäten auf internationaler Ebene auf die nationale Vollstreckungsebene quasi durchgreift. Das ist also in dem Augenblick, wo Nationalstaaten einen internationalen Haftbefehl vollstrecken, sie nicht mehr an Immunitäten gebunden sind und auch nicht an absolute Immunitäten.
Das Beispiel, das sich aufdrängt, ist ja
auch noch nicht ganz so alt, das des russischen Staatspräsidenten, des amtierenden Wladimir Putin, gegen den ja auch ein Haftbefehl ergangen ist und wo ja auch unter anderem der deutsche Bundesjustizminister angekündigt hat, diesen auch umsetzen zu wollen.
Genau. Und da muss man klar sagen, was jetzt die formelle Stellung angeht. Staatsoberhaupt, amtierender Staatsoberhaupt eines Staates, der den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennt. In Bezug auf diese rechtliche Position gibt es keinen grundlegenden Unterschied zwischen Putin und Netanyahu. Und wenn die Bundesregierung sich in diesem einen Punkt im Fall Putin auf den Standpunkt stellt, dass die absoluten Immunitäten quasi Kraft durchgreifende Wirkung des Völkerstrafrechts unbeachtlich sind und eine Kooperationspflicht und damit sogar eine Pflicht zur Festnahme von Putin besteht, dann kann unter diesem Gesichtspunkt im Fall Netanyahu nichts anderes gelten.
Okay, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke, Frau Bock.
Sehr gern.
Außerdem habe ich mich unterhalten mit Dr. Christian Richter. Er ist Rechtsanwalt und wissenschaftlicher Referent für Staatsrecht und Völkerrecht am German Institute for Defense and Strategic Studies in Hamburg.
Aufgrund von Völkergewohnheitsrecht sind die Staatsoberhäupter und Regierungschef und Außenminister der Staaten mit Immunität versehen. Und dies gilt auch im Sinne oder bei Völkerstrafrechtsverfahren, also auch hier gegenüber dem ISTGH. Hier ist das Besondere, dass wir im Artikel 27 das Status des ISTGH allerdings eine gewisse Ausnahme haben, nachdem die Signatarstaaten des ISTGH auch Staatsangehörige überweisen müssen, also verhaften müssen können und dann überweisen müssen an den ISTGH. Aber das betrifft nur Signatarstaaten oder Staatschefs oder Außenminister von Signatarstaaten des ISTGH-Statuts.
Ja, das heißt, das ISTGH-Statut trifft also sozusagen die Wertung, Staatsoberhäupter sind nicht immun, können zur Verantwortung gezogen werden für Straftaten, die sie begehen. Allerdings erstmal nur innerhalb des Rahmens dieses Statuts, weil es ja kein allgemeingültiges Recht ist, sondern eben erstmal auf die Vertragsstaaten beschränkt. Es drängt sich natürlich die Frage auf, wir haben ja alle noch im Kopf den Haftbefehl, den das Gericht ja erlassen hat gegen Wladimir Putin, den amtierenden Staatschef von Russland, auch kein Unterzeichnerstaat des ISTGH-Statuts. Das wurde ja damals allenthalben eigentlich begrüßt, auch in Deutschland, unter anderem durch den Bundesjustizminister, der gesagt hat, na klar, den Haftbefehl, den würden wir umsetzen, wenn Putin denn nach Deutschland käme. Sind diese Fälle denn jetzt, unabhängig davon, wie man das ethisch beurteilt, dass man beide da nicht auf eine Stufe stellen möchte, Netanyahu und Putin, aber sind die rechtlich vergleichbar?
Die sind tatsächlich vergleichbar. Auch Putin dürfte nach dem Völkergewohnheitsrecht in Deutschland nicht verhaftet werden, weil Putin Repräsentant eines Nicht-Signatarstaates des ISTGH-Statuts ist. Insofern gilt hier dasselbe wie für Netanyahu.
Okay, und ein weiterer Einwand, jetzt einmal, man kann ja, glaube ich, darüber streiten, oder zumindest ist es ja umstritten, ob diese Artikel 27, es ist ja, glaube ich, des ISTGH-Statuts, ob der ein Völkergewohnheitsrecht inzwischen begründet hat.
Genau, also die, wenn ich das hier noch ergänzen darf, die Parteien oder die Stimmen, die diese Ansicht nicht vertreten, die argumentieren dahingehend, dass es eine mittlerweile völkergewohnheitsrechtliche Entwicklung gegeben hätte, die besagt, vor internationalen Strafgerichten würde diese Immunität nicht mehr gelten. Da fehlt für mich aber die Staatenpraxis und die dazugehörige Opinio Juris. Beides lässt ja Völkergewohnheitsrecht entstehen, also eine gewisse Staatenpraxis einer Großzahl von Staaten über einen gewissen Zeitraum auf der einen und auf der anderen Seite mit der entsprechenden Opinio Juris, also eine Rechtsmeinung, die von diesen Staaten vertreten wird, die dann besagt, für Völkerstrafrechtstribunale gilt dieser Grundsatz der Immunität nicht. Und da fehlt es mir aber in der Staatenpraxis. Die müsste man dann erstmal aufzeigen.
Gut, dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Einschätzung, Dr. Christian Richter. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Vielen Dank.
Wir kommen zu einem deutlich zivileren Thema, nämlich zum Geschäftsmodell bestimmter Legal-Tech-Plattformen. Das bekommt eventuell erhebliche Probleme durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Konkret ging es um geblitzt.de. Pia, was ist passiert?
Was der BGH genau entschieden hat und was das für den Rechtsmarkt und für die Anwältinnen und die Anwälte bedeutet, die mit solchen Plattformen arbeiten, habe ich mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Ich habe gesprochen mit Martin W. Huff. Er ist Rechtsanwalt, war lange Geschäftsführer der Kölner Rechtsanwaltskammer und beschäftigt sich viel mit dem anwaltlichen Berufsrecht und dem Anwaltsmarkt. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Martin Huff. Wir sprechen über die BGH-Entscheidung, die am Dienstag veröffentlicht wurde und die einen Teil des Geschäftsmodells von geblitzt.de für berufsrechtswidrig erklärt hat. Um welchen Sachverhalt ging es, Herr Huff?
Also es ging um den Sachverhalt, dass geblitzt.de, betrieben von einer privatrechtlichen GmbH, eine Plattform zur Verfügung stellt, in dem sich Geblitzte einfach melden können und überprüfen lassen können, ob sie eine Chance haben, sich gegen den drohenden oder bereits erlassenen Bußgeldbescheid zu wehren. Wenn es die Chance nach der Software gibt, etwas zu tun, wird dieses alles an die jeweiligen Partnerkanzleien regional verteilt, weitergeleitet und die Kanzleien machen in eigener Zuständigkeit, führen dann das Mandat weiter. Dafür hat geblitzt.de eine Leipziger Kanzlei pro Fall 190 Euro in Rechnung gestellt für die Weiterleitung, wir wollen es noch nicht juristisch werden, für die Weiterleitung der Mandatsunterlagen. Das ist der Fall, über den der BGH entschieden hat.
Da ging es um ganz schön viele Fälle, ne?
Es ging in einem halben Jahr, muss man sagen, um deutlich über 1200 Fälle. Die Klagesumme, um die hier gestritten worden, waren gut 235.000 Euro.
Das lohnte sich schon. Und dann hat geblitzt.de irgendwann gesagt, so, liebe Kanzlei in Leipzig, ich hätte jetzt gern von euch mal das Geld, das ihr mir vertraglich hier schuldet. Und da wurde es dann berufsrechtlich problematisch, richtig?
Da wurde es berufsrechtlich problematisch, weil die Leipziger Kanzlei, ich würde mal sagen, man könnte dies ja auch Vertragsreue nennen in der Geschichte, die Leipziger Kanzlei meinte, sie guckt mal in die Bundesrechtsanwaltsordnung und wir haben dort im Paragraph 49 Klein B Absatz 3 Satz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung, um es genau zu zitieren, eine Regelung, die der Anwaltschaft verbietet, und auch sonstigen Dritten für die Vermittlung von Mandaten Geld anzunehmen oder zu verlangen. Das heißt, ich darf keine Mandate kaufen oder verkaufen und dafür Gebühren verlangen.
Warum denn eigentlich nicht? Was ist der Sinn dieser Vorschrift? Wo ist denn das Problem?
Der Sinn ist der Geschichte, das ist die Frage der Gewerblichkeit. Ist der Anwaltsberuf ein Beruf, in dem Mandate gekauft und verkauft werden können? Also, dass man Mandate einfach sich vermitteln lässt als Anwalt durch Dritte nach dem Motto, ich bin hier der beste Anwalt, bitte schickt mir die Leute zu mir. Das möchte man nicht haben und das hat auch das Bundesverfassungsgericht 2008 auch solches noch einmal eindeutig gehalten, diese Vorschrift. Man hat gesagt, Gründe des Gemeinwohls sprechen für das Vermittlungsverbot oder für das Provisionsverbot innerhalb der Anwaltschaft.
Geblitzt.de hatte ja jetzt auch vorgetragen, dass sie eigentlich gar nicht so richtig Vermittlungsgebühren kassieren würden, sondern die nannten das Lizenzgebühr, wenn ich das richtig im Kopf habe, und haben gesagt, eigentlich nehmen wir hier kein Geld für die Vermittlung von einzelnen Mandaten, sondern wir nehmen Geld dafür, dass wir halt eine Plattform betreiben, die die Anwältinnen und Anwälte nutzen können. Andere Ansicht sehr eindeutig der BGH. Wo ist denn jetzt die Grenze?
Alle Ansicht, alle drei Instanzen, Landgericht Dresden, OLG Dresden und der BGH, weil alle drei, wie ich persönlich finde, völlig zu Recht gesagt haben, das Wort Lizenzgebühren ist eine Verschleierung. Hier wurden konkrete Mandate konkret abgerechnet. Also aus der Klagesumme ergeben sich 1237 Mandate in einem halben Jahr und wurden auch so berechnet. Es geht also um keine Lizenzgebühr für die zur Verfügungstellung einer Software oder ähnliches, sondern hier wurden, das hätte man, wie ich meine, eindeutig im Vorfeld erkennen können. Und es war wohl auch in der heftigen Diskussion bei der GmbH, die geblitzt.de betreibt, dass das so im Ergebnis nicht geht. Es ist keine zur Verfügungstellung einer Software, wenn vermittelte Mandate konkret abgerechnet werden.
Wissen wir denn eigentlich, warum das bis zum BGH gegangen ist? Also das ist ja, auf der einen Seite könnte man sagen, also die Norm 49b Absatz 3 Satz 1 Brau ist schon eine ziemlich deutliche Norm. Und wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass das eine Vermittlungsgebühr ist, dann war es relativ klar, dass das berufsrechtlich nicht zulässig ist. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, Chapeau, dass diese Kanzlei aus Leipzig das durchgezogen hat über drei Instanzen, oder?
Ja, muss ich auch sagen. Also einmal ging es natürlich richtig um Geld. Man sieht, was da an Geld umgewälzt wird. Das muss man auch sehen. Auch auf Seiten von geblitz.de 235.000 Euro abzuschreiben, ist auch eine Hausnummer für die Gesellschaft. Und die Frage nochmal klären zu lassen. Und es gab ja, wenn man sich die Entscheidungsgründe anguckt, so ein paar Versuche, europarechtlich auch das mal zu bekämpfen. Aber ich sag mal, der sonst eher manchmal etwas liberalere 9. Zivilsenat und nicht der Anwaltssenat, der das hier entschieden hat, bleibt ganz stur auf der Linie. Es steht so im Gesetz und das ist ein Umgehungsversuch des Gesetzes gewesen. Und ich glaube, man hatte gehofft, dass die bereicherungsrechtlichen Vorschriften vielleicht doch helfen, um es mal so zu formulieren. Das OLG Dresden hatte noch so ein bisschen rumgewackelt, ob es nicht bereicherungsrechtliche Vorschriften gibt, dass man doch das Geld noch bekommt, weil man hat sich ja bereichert an den Mandaten. Das macht der BGH alles über 817 Satz 2 BGB, also Nichtigkeit, kaputt.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für die Anwaltschaft war das Modell ja jetzt finanziell aber gar nicht so uninteressant. Also jedenfalls gestützt auf die Vermittlung von Mandaten war es das aber jetzt, ne? Das heißt, die Geschäftsmodelle einiger Legal Tech Unternehmen in Deutschland sind damit platt, oder?
Ja, also es geht nur noch wirklich klassisch über den, wenn wir ihn wörtlich nehmen, Lizenzgebührenbegriff, dass ich mich anmelde auf einer Plattform als Anwaltskanzlei und dafür Gebühren bezahle, ohne konkrete Bindung an vermittelnde Mandate. Dieses wird weiterhin gehen, aber alles, was mandatsbezogen ist, auch in Staffelungen für die ersten 50, für die ersten 100 oder irgend so etwas, dies geht nicht. Einzige Möglichkeit, das zu umgehen für die Anwaltskanzleien oder ein neues Modell zu machen, wäre, wenn Kanzleien sich zusammentun und sagen, wir gründen eine Gesellschaft, an der wir uns beteiligen und die für uns diese Dienstleistung erbringt, unabhängig vom einzelnen Mandat. Also 10 Kanzleien, jeder 10% und damit finanzieren wir diese Geschichte. Aber alles, was konkret in die Einzelheiten geht, ist nach dieser klaren Entscheidung nicht mehr machbar. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, der BGH hat das so deutlich gesagt, dass jetzt alle Überlegungen der Umgehungsversuche nicht mehr funktionieren.
Genau, diese, also sowas wie für die ersten 50 Fälle x Euro oder so, das sind ja irgendwie relativ naheliegende Umgehungsversuche, die hat der BGH auch alle vorab schon rausgekickt, oder? Das Urteil ist so dermaßen eindeutig, dass eigentlich alles, was irgendwo an ein Mandat oder überhaupt an Mandate anknüpft, nicht mehr denkbar ist.
Sehe ich auch so. Das sehe ich ganz genauso. Alles, was an die konkrete Vermittlungsleistung, also an die Zahlen, Umsätze oder Ähnliches anknüpft, geht nicht mehr.
Das heißt, für die Unternehmen ist das vielleicht nicht das Ende von Geschäftsmodellen. Die muss man aber arg umstricken. Sollte sich daran jemand jetzt nicht halten, was würde das unter anderem auch bedeuten, wenn Anwältinnen und Anwälte sich weiterhin beteiligen würden an solchen Modellen?
Also meines Erachtens ist die weitere Beteiligung an solchen Modellen eindeutig ein Berufsrechtsverstoß auch von Seiten des Rechtsanwalts aus, denn die Norm des 49b wendet sich ja auch an den Rechtsanwalt und wie dann hier heißt es, oder sonstige Dritte und geblitz.de war hier sonstiger Dritter. Das heißt, ich beteilige mich an einem berufsrechtswidrigen Modell, damit begehe ich selbst einen Berufsrechtsverstoß. Und das können und werden sicherlich die einen oder anderen Anwaltskammern, wenn ihnen das bekannt wird, sich auch angucken. Und im Übrigen, aus meiner berufsrechtlichen Sicht, ist das kein einfaches Rügeverfahren, das mit einer Rüge der Kammer mit einer gelben Karte endet, sondern das wird man wohl an die Generalstaatsanwaltschaft zur Einleitung eines berufsrechtlichen Verfahrens abgeben müssen. Denn, ich sag mal, geringe Schuld und ohne Kenntnis der Umstände der Nichtigkeit eines solchen Modells, das geht nach der BGH-Entscheidung eindeutig nicht mehr. Also auch die Anwaltschaft muss aufpassen, die einzelne Kanzlei, dass sie sich, wenn sie noch irgendwo an solchen Modellen beteiligt ist, guckt, dass sie da rauskommt.
Und das wissen die Kolleginnen und Kollegen da draußen ab heute jetzt auch, wenn sie Gerechtigkeit und Loseblatt gehört haben. Mal wieder ein bisschen Service von uns für die Anwältinnen und Anwälte da draußen. Heute vielen Dank dafür mit Martin Huff.
Vielen herzlichen Dank, Frau Lorenz.
Kommt das im Examen?
Ja, fürs Examen, fürs potenzielle Examen haben wir heute mal einen ausnahmsweise einen zivilrechtlichen Fall mitgebracht. So richtig schön geht's um BGB-AT, um Geschäfte von Minderjährigen. Der BGH hat entschieden, dass ein Vater seinen beiden minderjährigen Kindern gemeinsam ein Grundstück schenken darf, solange nur die Kinder Miteigentümer werden und es um ein unvermietetes und unverpachtetes Grundstück geht. Kurz der Sachverhalt. Ihr wisst ja, immer den Sachverhalt richtig lesen oder den Sachverhalt gut hören in der mündlichen Prüfung. Das Grundstück war nicht vermietet und nicht verpachtet und die Kinder sollten es jeweils zur Hälfte bekommen, also alleinige, gemeinsame Miteigentümer werden. Das Grundamt hat aber gesagt, nö, das tragen wir nicht ein, obwohl der notarielle Schenkungsvertrag schon abgeschlossen war. Die haben nämlich gesagt, hier liegt ein Eintragungshindernis vor. Es gebe nämlich keine Genehmigung eines sogenannten Ergänzungspflegers. Das sind Pfleger für Minderjährige, für solche Geschäfte, die nicht die Eltern übernehmen können. Und hier war ja der Vater der Kinder sozusagen derjenige, der das Grundstück übertragen wollte. Jetzt hat aber der 5. Zivilsenat, der macht Grundstückssachen, entschieden, dass es kein Eintragungshindernis gab. Denn, und damit BGBAT, der Erwerb dieses Miteigentumsanteils an einem unvermieteten und unverpachteten Grundstück sei lediglich rechtlich vorteilhaft. Wir erinnern uns, § 107 BGB erlaubt Geschäfte mit Minderjährigen nur, wenn sie diese nicht in irgendeiner Form rechtlich belasten. Jetzt gibt es, es steht in § 748 BGB, auch bei Miteigentum irgendwie hässliche Dinge, Kosten für die Erhaltung und für die Verwaltung von Grundstücken und so weiter. Und das, da haftet man auch den anderen Miteigentümern davor. Da das Grundstück aber ja ansonsten nichts hatte, also da war jetzt nichts drauf, da musste man irgendwie nichts für bezahlen, hat der BGH gesagt, das reicht uns, damit wir die Minderjährigen nicht mehr als so schutzbedürftig ansehen. Das Schutzbedürfnis bei Erwerb von Miteigentumsanteilen sei regelmäßig erheblich geringer als zum Beispiel bei der Schenkung einer Eigentumswohnung, sagt der 5. Senat, weil die Anteile, und das finde ich schon eine lustige Argumentation, typischerweise innerfamiliär übertragen würden und man sich innerhalb der Familie laut dem BGH wohl eher nicht gegenseitig in Anspruch nehmen würde.
Hat der BGH Familie? Ich weiß es nicht.
Meinst du, die sind alle Single und keiner hat Kinder? Das ist, halte ich für unwahrscheinlich. Also sie nehmen auch noch ein systematisches Argument und sagen, der Gesetzgeber hat ja auch den Erwerb von Eigentum durch Betreute in § 1850 BGB ausdrücklich genehmigungsfrei gestellt. Dieses systematische Argument finde ich jetzt etwas überzeugender als das Argument, innerhalb der Familie verklagt man sich nicht gegenseitig. Aber insgesamt fand ich es schön, es ist relevant, weil es so schön BGBAT ist, kann man sich herleiten, ist aber überhaupt nicht selbsterklärend. Muss man also wissen. Das war unser Service-Teil fürs Examen.
Die gute Nachricht.
Pia, die BRAG hat neue Zahlen verkündet über die Anwälte und Anwältinnen insbesondere. Und es ist nicht so ganz einfach. Es gibt nämlich zwar mehr Mitglieder, aber weniger Anwälte. Erklär mir dieses mathematische Wunder.
Ja, es gibt vor allem weniger niedergelassene Anwältinnen, aber vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Also du hast recht, in absoluten Zahlen gibt es mehr Mitglieder in den bundesweiten Anwaltskammern. Das ist ja das, was die BRAG checkt. Insgesamt gibt es rund 172.500 Mitglieder. Das ist ein Zuwachs von 2%. Das liegt aber vor allem daran, dass seit der Brau-Reform im Jahr 2022 sich auch die Berufsausübungsgesellschaften zulassen müssen zum Teil und zulassen können zu anderen Teilen. Das kommt auf die Gesellschaftsform an. Das heißt, dadurch, dass halt Kanzleien insgesamt zugelassen wurden, wurden das schon mal ein paar tausend mehr. Die Zahl der niedergelassenen, also der echten Menschen, der persönlichen Mitglieder, der Anwältinnen und Anwälte, das sind weiterhin relativ konstant ungefähr 166.000. Wichtig dabei ist aber die Zahl der niedergelassenen Anwältinnen und Anwälte. Das heißt, die Menschen, die wirklich in Kanzleien für Mandantinnen und Mandanten arbeiten. Und die liegt erstmals unter 140.000. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig wenig. 140.000 Leute sind ja immer noch relativ viel. Ist auch nur ein Minus von 0,8% gegenüber dem Vorjahr. Aber das ist ein Trend. Wir haben darüber kurz mit dem Kölner Professor und Berufsrechtler Matthias Kilian gesprochen. Das ist übrigens so ziemlich der Einzige, der versucht, Zahlen, Daten und Fakten über den deutschen Rechtsmarkt zusammenzutragen und auch mal auszuwerten. Und Professor Kilian weist darauf hin, dass in 7 Jahren die Zahl der niedergelassenen Anwältinnen und Anwälte um 10% zurückgegangen ist. Und dann ist es halt schon ein relativ drastischer Rückgang, der sich also auch fortsetzt. Also die Kollegin Denise Dahmen, die den Artikel gestern dazu geschrieben hat für Beck Aktuell, hat das übertitelt mit "Der Abwärtstrend geht weiter".
Was machen die ganzen Juristen denn, wenn sie nicht Anwalt werden, oder die ganzen Juristinnen, wenn sie nicht Anwältin werden?
Das ist genau der Witz. Die werden Syndikusanwältinnen und Anwälte. Die arbeiten also in Unternehmen als Juristinnen und Juristen. Es gibt mittlerweile über 26.000 Unternehmensjuristinnen und Juristen. Das ist ein Anstieg von fast 14% verglichen mit 2022. Und unter denen sind, das ist wirklich auffällig, sehr viele Frauen. Der Frauenanteil bei den Syndizien liegt bei fast 60%. Zum Vergleich, bei den niedergelassenen Anwältinnen und Anwälten sind nur knapp 35% weiblich. Und Professor Kilian predigt das schon fast seit Jahren, muss man sagen. Überproportional viele Frauen geben ihre Zulassung als niedergelassene Anwältin zurück. Das finde ich tatsächlich auch ein interessantes Phänomen. Die lassen sich also erst zulassen und dann geben sie nach 2 oder 3 Jahren, irgendwann binnen der ersten 5 Jahre, glaube ich, die allermeisten ihre Zulassung zurück. Matthias Kilian führt das immer noch auf die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie zurück. Und Martin Huff, der Berufsrechtler, den wir vorhin schon gehört haben, sagte heute Morgen im Gespräch zu mir noch relativ plakativ, Unternehmen sind die neuen Behörden. Und ich glaube, da ist sehr viel dran. Früher sind vor allem Frauen aus der Anwaltschaft rausgegangen, um in die Justiz zu wechseln oder in Behörden. Aber heute verdient man halt auch in Unternehmen echt ordentlich. Aktuelle Azurzahlen zeigen nicht mehr unter 60.000, sogar schon für First Year Associates sozusagen, in der Regel so ab 70.000 aufwärts. Und so ein General Counsel im großen Unternehmen, der verdient auch gerne mal 250.000. Man hat aber auch in den meisten Unternehmen echt relativ geregelte Arbeitszeiten, auch in der Rechtsabteilung. Man kann im Team arbeiten, man muss nicht immer nur Jura machen. Man hat halt auch mal mit normalen Menschen Kontakt und ist nicht den ganzen Tag nur von Juristinnen und Juristen umgeben. Und man hat halt auch vernünftige Strukturen, man hat einigermaßen digitale Strukturen. Das ist, glaube ich, ich sag's mal freundlich, mindestens ebenso attraktiv wie eine Arbeit für den Staat. Also vor allem für alle, die noch was anderes im Leben zu tun haben, als immer nur zu arbeiten.
Ja, für das Allerbeste allerdings ist wahrscheinlich, dass man nicht mit dem BEA zu tun hat. Ne? Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ich frage mich, wann das mal untersucht wird.
Ich muss dir was Trauriges sagen, auch Syndikusanwälte haben ein BEA.
Oh, scheiße, echt? Ich dachte, das wäre jetzt so eine Exit-Strategie. Okay, bleibe ich anwalt.
Sie haben auch eins, ja. Mhm.
Okay, also für Unternehmen ist das dann ja irgendwie eine gute Nachricht, denn ich turne ja hier ab und zu auf so Verbandsveranstaltungen rum und die sagen dann ja immer, ja, Regulierung ist alles ganz schlimm, und dann versuche ich als Moderator immer gute Laune zu machen und sage, das ist doch toll, wenigstens für die Anwälte ist das ein Jobmotor. Und dann lachen immer alle. Das ist doch jetzt wirklich so, oder?
Das ist absolut so. Für die Unternehmen ist das total super. Die haben zwar auch schon Fachkräftemangel, aber lange nicht so viel wie die niedergelassenen Anwälte. Und für die Juristinnen und Juristen ist das auch super. Aber gesamtgesellschaftlich gesehen ist es natürlich schon trotzdem ein Thema, denn man braucht ja Anwältinnen und Anwälte auch in Kanzleien vor Ort, wo sie für Menschen den Zugang zum Recht sichern. Und eben in dieser Branche gibt es jetzt schon massiven Nachwuchsmangel. Und da sagt der Wissenschaftler Kilian halt auch, naja, das wird nicht besser, sondern das wird schlimmer. Denn rund 60% der Jura-Absolventen insgesamt sind ja weiblich. Das heißt, wenn die Leute die Uni verlassen, gibt es viel mehr Frauen. Und der Anteil unter den aktuell Studierenden ist sogar noch höher. Das heißt, das Problem ist, die Frauen alle nicht Anwältinnen werden. Das verschärft sich ja in den kommenden Jahren dann. Wir haben also dann zunehmend weniger Anwälte, niedergelassene Anwältinnen und Anwälte insgesamt. Auch da den Artikel der Kollegin Denise Dahm mit noch mehr Infos und natürlich den genauen Zahlen, die ich euch jetzt ersparen wollte, packen wir euch in die Shownotes.
Also ohne eine sonderlich gute Nachricht gehen wir jetzt hier raus. Wir hören es, die Musik kommt schon ein bisschen rein. Und
was soll ich sagen? Das Leben ist kein Ponyhof. Man kann nicht immer gute Nachrichten mitbringen.
Ja, das war's für diese Woche. Feedback, Lob, Kritik, Sterne, Themenwünsche, was euch gerade einfällt. angerechtigkeit-loselatt.de, in den sozialen Medien, in den Podcast-Apps. Ihr kennt das Spiel.
Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
Tschüss.